ARD.
Hallo Leute, gebt mir ein F.
F.
Gebt mir ein A.
A.
Gebt mir ein K.
K. T.
Schreit jetzt einfach alle den Namen unseres Podcasts, eures Lieblingspodcasts, zusammen mit mir.
Ja, macht das laut, wenn ihr in der Bahn sitzt, oder?
Genau. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Herzlich willkommen. Wir befassen uns in dieser Woche, wir, das sind Sina Kürz und Aeneas Roch, der Hohepriester der Himmelsmechanik, diese Woche wissenschaftlich mit dem Geheimnis des Älterwerdens. Wir wollen ja alle gesund alt werden und natürlich hat die Wissenschaft da auch Tipps und ich sag euch eins, es ist anders als man denkt. Sina, was hast du mitgebracht?
Ich habe eine neue Albtraumkategorie wieder dabei. Schöne, süße Tiere wie Kakerlaken steuern können.
Wozu sollte ich das machen wollen? Das ist
besser als jede Spielekonsole oder so, wenn du einfach eine Fernsteuerung hast und ein paar Kakerlaken. Das ist super. Ja, da kommen wir gleich drauf, genau. Und unter anderem eine Definition, was ein Badass ist. So wie du, Aeneas. Ihr seht Aeneas grinsen.
Da ich das nicht genau weiß, was das ist, bin ich sehr gespannt.
Okay. Ja, also dann starte ich mal mit Kakerlaken, die man fernsteuern kann, damit wir dieses furchtbare Thema einmal abgefrühstückt haben. Remote-Controlled Cyborg-Kakerlaken klingt auch direkt viel, viel angenehmer.
Klingt wie ein Film, den ich mir auf jeden Fall aus der Videothek ausleihen würde.
Ja, einer, der ein sehr geringes Budget hatte. So klingt dieser Film.
Wie Remote-Controlled
Cyborg-Kakerlaken.
Cyborg-Kakerlaken.
Nach Snakes in the Plane kommt, ja. Lange fragen sich Leute schon, vor allem in den asiatischen Ländern, in Japan und Singapur, können wir vielleicht lebendige Kakerlaken technisch so ausstatten, dass sie steuerbar sind? Da wird schon länger dran geforscht und das Ergebnis, was ich mir jetzt angeschaut habe, da ging es um 20 Madagaskar-Fauchschaben. Wir nennen es jetzt einfach mal Kakerlake.
Das klingt von sich aus schon, auch ohne Fernsteuerung, schon nicht ganz angenehm.
Also ich finde es echt krass, weil so Kakerlaken sind wirklich Badass-Tiere. Schon mal ein kleiner Hint auf nachher. Die sind ja unterschiedlich groß, ne? Und diese Madagaskar-Fauchschabe, schaut es euch mal bei Wikipedia an, da gibt es auch ein wunderschönes Audio, warum sie eigentlich Fauchschabe heißt, weil sie einfach ganz eklig fauchen und die sind auch riesig irgendwie, ne? Also die sind so groß wie meine ganze Handfläche, das ist einfach echt eklig. Und klar, liegt es ja total nah, dass man sich denkt, geil, lass die doch mal so ausstatten, dass wir die fernsteuern können und deren Bewegungen einfach steuern können. Liegt nah, oder?
Ich wüsste auch die Anwendung. Da kommt die Fauchschabe auf dich zu.
Die Anwendung.
Und du denkst, jetzt drücke ich auf rückwärts. Geh zurück.
Ja, und hoffentlich funktioniert die Steuerung noch. Also, tatsächlich Insekten irgendwie steuern wollen, das gibt es schon länger, schon seit ein paar Jahren. Also in Singapur gibt es da auch super viel Forschung zu verschiedenste Insekten, nicht nur Schaben, sondern auch riesige Hirschkäfer und so, so mit Technik auszustatten, dass sie wirklich steuerbar sind und auch noch am Leben. Also die sind nach wie vor lebendig. Es ist nicht so, dass man irgendwie eine tote Kakerlake nimmt und irgendwie anfängt, an der ein bisschen rumzubasteln, sondern es gibt unterschiedliche technische Ansätze. Also die kriegen irgendwelche Drähte in den Panzer hinten reingesteckt, die Beine Muskulatur wird irgendwie dann elektrisch so stimuliert, dass sie eben laufen können. Da habe ich Videos gesehen, da liegt wirklich so ein riesiger, es sieht aus wie ein Hirschkäfer, also es ist einfach so ein großer Käfer, liegt auf dem Rücken und hat so ein paar Drähte hinten noch im Rücken stecken und der Typ drückt einfach irgendwelche Knöpfe und du kannst sogar verschiedene Geschwindigkeiten einstellen. Also drückst einen Knopf, dann spaziert dieser Käfer, dann gibt es irgendwie noch einen dritten Knopf, dann ist die richtig am Galoppieren. Also es ist schon wirklich, wirklich creepy.
Als du gerade gesagt hast, das ist wichtig, also der Knackpunkt ist, dass die noch leben.
Ja.
Da fiel mir ein, wir haben uns doch mal über einen Greifarm unterhalten mit Spinnen, dass du mechanisch auf den Knopf drücken kannst und die Spinne greift mit ihren Armen irgendwas und du hast also den Greifarm und die Greiffinger sind einfach eine Spinne. Die ist aber tot dann. Die Folge verlinken wir euch in den Shownotes. Aber jetzt weiter mit dem Next Level, also hier echte lebende Tiere.
Genau, echte lebende Tiere, ob das jetzt ethisch so korrekt ist, lasst mir jetzt einfach mal da stehen, bildet euch eure eigene Meinung. Egal, wir haben jetzt diese Kakerlaken und zwar haben die so ganz kleine, jetzt kommt der süße Part, haben so ganz kleine Rucksäcke hinten drauf mit ganz viel Technik drauf. Da sind so kleine Sensoren, so ein kleiner Mini-Rucksack, Mikrocomputer-Rucksack kann man sagen.
Und ein Pausenbrot ist auch noch drin.
Ja. Genau, noch so ein kleiner Zuckersnack oder so. Sensoren mit einer Platine und diese Sensoren stimulieren die jeweilige Seite des Insekts und wenn das dann sozusagen spürt, da rechts ist was, als wäre da jetzt zum Beispiel ein Hindernis, dann läuft es in die andere Richtung. Also das ist jetzt zum Beispiel hier in dieser Studie die technische Anwendung, wie man diese Dinger steuert. Ja? Also,
das heißt, es ist gar nicht jetzt so coole Zukunftstechnologie, dass ich neural sagen kann, ich mache die richtigen Nervenimpulse, dass das Ding läuft, sondern einfach, ich störe das auf der rechten Seite, dann läuft es nach links?
Ja, genau. Vielleicht kennst du das noch, als ich klein war zum Beispiel und ich habe irgendwie ein Insekt mit so langen Fühlern gesehen, dann läuft das ja irgendwie und dann geht man mit der Fingerspitze an die Fühler und dann denkt das Insekt, huch, stopp, das ist eine Wand oder irgendwas und geht in eine andere Richtung. Also sozusagen.
Meinst du, dass wenn man die Heuschrecke hinten am Hintern, wenn man hinten den Sprungknopf drückt?
Genau so, nur dann halt technisch, weil es sind mehrere Kakerlaken, ne? Und die kriegen halt alle ihre eigene Stimulation von diesem kleinen Rucksack da hinten. So. Und das Praktische ist, dadurch, dass die Kakerlaken lebendig sind und dann zum Beispiel auf irgendein Hindernis zulaufen, kriegen die das ja trotzdem mit. Also die sind ja lebendig. Das heißt, du musst nicht wirklich durch jedes Hindernis die irgendwie drumherum steuern, ne? Und die rennen nicht einfach gegen eine Wand, wenn du sie nicht steuerst, sondern wenn da ein Hindernis kommt, dann laufen die auch von selber an dem Hindernis vorbei. Das ist so ein bisschen das Praktische. Und was auch ganz, ganz süß ist, wenn einer der Kakerlaken umfällt, hat man auch beobachtet, dass die anderen Kakerlaken dir dann helfen, die wieder aufzurichten, wenn die auf ihrem Rucksack liegt, sozusagen. So, das Problem an der Sache ist, die ForscherInnen haben 20 Kakerlaken genommen und ich weiß nicht, ab welcher Anzahl man von einem Kakerlakenschwarm spricht, aber Ziel ist es, dass man mehrere von denen auch irgendwie steuern kann und du willst ja nicht für jede einzelne Kakerlake einen Mitarbeitenden haben sozusagen, deswegen wird eben mit KI und mit Algorithmen gearbeitet, dass du eben ein Programm sozusagen schreiben kannst, dass die Insekten ein Schwarmverhalten haben und du denen sozusagen ein Ziel gibst. Und über den Algorithmus dann eben dieses Ziel angesteuert werden kann.
Sekunde, ich war gerade abgelenkt. Ich schreibe gerade einen Pitch für Netflix, für eine Serie mit dem Titel The 20 Body Problem. 20 Body.
Ja.
Wo es um 20 Kakerlaken geht, die auf verschiedenen Planeten von 20 Mitarbeitern gesteuert werden sollen.
Ja, da kriegst du niemals Budget für, glaube ich. Aber egal. Ja, und das ist jetzt eben das Neueste. Sie haben jetzt so einen kleinen Schwarm-Navigationsalgorithmus eingebaut. Das heißt, sie müssen nur eine Kakerlake steuern und die anderen Kakerlaken können sich sozusagen an der dann orientieren. Die folgen der dann. Also ein Schwarmverhalten. So, wofür? Wofür machen wir das bitte? Ja. Wer möchte
das? Ich habe mir schon die ganze Zeit hier auf die Zunge gebissen, auf die Lippe etc., weil toll, was man alles mit den Tieren tun kann. Warum will man das?
Ja, warum will man das? Tatsächlich, einer der Forschenden, der sich schon seit Jahren damit beschäftigt, Hirotaka Sato heißt so, das ist ein japanischer Forscher, der ist auf die Idee tatsächlich gekommen nach der Fukushima-Katastrophe, als da natürlich auch oder generell bei so Erdbebenkatastrophen auch Menschen einfach irgendwie verschüttet sind und du irgendwie versuchst, nach Lebenden zu suchen, also sozusagen so Search and Rescue Missions, dass das einfach in manchen Gebieten unglaublich schwierig ist. Und so eine Kakerlake, die kann natürlich irgendwie in jedes kleine Löchlein reinschlüpfen, die kann überall hin. Und das ist so ein bisschen seine Motivation gewesen. So nach Naturkatastrophen kann man irgendwie so einen Kakerlakenschwarm nutzen, um Vermisste zu finden. Die bekommen noch so eine kleine Infrarotkamera vorne drauf und dann können die eben nach Menschen suchen.
Doch, doch, der Pitch wird gut.
Der Pitch
also,
wird gut.
Also in der einen Szene liegt da nämlich, es gibt dann zwei Vermisste und der eine, der liegt irgendwie in den Alpen und da kommt der Bernhardiner mit dem dicken Schnapsfass um Hals und der hat sozusagen Glück und der andere liegt dann woanders und da kommt die Kakerlake und der denkt, Kakerlake und haut sie platt. Und das war dann sein Todesurteil, weil es war eine Rettungskakerlake. Ah. Und die ZuschauerInnen, die fiebern mit und sagen, nein, nein, es ist doch die gute Kakerlake, es ist die freundliche Infrarotkakerlake, sie bringt dir WLAN. Ne? So.
Okay, das heißt, die Moral des Films wird am Ende sein, so, du sollst nicht direkt jede Kakerlake totschlagen, sprich doch erstmal mit ihr, vielleicht ist sie ja eine der Guten.
Zum Beispiel, ich habe mir jetzt über Moral keine Gedanken gemacht bei diesem Thema, das ist auch besser so, da braucht man, das stört da nur.
Das stört halt. Was mich am meisten stört, ist eigentlich, wenn ich irgendwo, also ich kann es mir halt einfach nicht vorstellen, ne? Die möchten ja am Ende nicht nur 20 Kakerlaken haben, sondern die sprechen von mehreren tausend, die am besten dann bei solchen Search and Rescue Missions irgendwie dabei sein sollen. Und wenn ich irgendwo, also Gott sei Dank ist es mir noch nicht passiert und ich hoffe, es wird nicht passieren, aber wenn ich irgendwo verschüttet bin und ich sehe, dass einfach ein Schwarm von 1000 Kakerlaken mich findet, auf mich zurennt, denke ich mir irgendwie so, nee, wisst ihr was, Leute, lasst mich doch einfach liegen, ist eigentlich okay, ich fühle mich hier eigentlich ganz wohl. Vor allem, weil ich gelesen habe, habe, dass die Stromversorgung von diesen kleinen Minicomputern auch so ein kleiner Knackpunkt ist, weil wenn die Batterien leer sind, teilweise hat man auch zum Beispiel als Lösung gehabt, man nutzt einfach so ganz kleine dünne Solarzellen, dass die Batterie einfach immer aufgeladen wird, aber wenn da mal kein Strom mehr da ist und die Kakerlaken, also du einfach so einen Schwarm von 100.000 Kakerlaken hast, die dann nicht mehr durch einen Algorithmus kontrolliert rumlaufen, sondern einfach irgendwie Chaos rumlaufen, weiß ich nicht, ob das so hilfreich ist.
Und nicht nur random Chaos, die sind dann echt sauer, weil seit Stunden schon sie auch noch das Gefühl haben, vor irgendwelche Hindernisse zu laufen und die sind richtig aggro.
Und sich einfach denken, was soll das? Und dann haben sie so dieses neue Freiheitsgefühl und wir wissen ja nicht, wie intelligent Kakerlaken vielleicht doch sind und einfach auch wissen, wer ihnen das angetan hat. Vielleicht denken sie sich dann auch einfach, ah, die Scheißmenschen, oh, da liegt ja einer. Essen die nicht auch Fleisch? Jetzt mit Blick auf dein Skript?
Da gibt es Möglichkeiten, noch den einen oder anderen dramaturgischen Kniff rauszuholen. Ich schätze, die meisten Menschen wollen alt werden und bis ins hohe Alter gesund sein. Wie kriegt man das hin? Sina, was ist dein Rezept?
Ich würde gern weiter gesund bleiben und vor allem auch keine Rückenschmerzen kriegen. Deswegen ist mein Plan eigentlich irgendwann mal Sport zu machen, mit Sport anzufangen. Sport soll man Sport machen, um alt zu werden, oder? Viel Bewegung, wenig Alkohol und viele soziale Kontakte und gut essen.
Eine naheliegende Idee ist, schau an Orte, an denen Menschen sehr alt werden und guck, was machen die da? Wie leben die da?
Ja, was machen die da?
Ja. Und dazu gibt es ein eigenes Regal im Buchladen praktisch mit Ratgebern. Hm. Es gibt Websites, es gibt Diäten, es gibt eine eigene Streaming-Serie, es gibt ein millionenschweres Unternehmen dahinter. Es gibt auch Menschen, die sagen, das ist einfach Unsinn. Die Daten, auf denen das alles beruht, die sind Schrott. Es geht um Orte wie zum Beispiel Okinawa in Japan oder Sardinien oder griechische Inseln oder eine Halbinsel in Costa Rica. Da werden die Leute angeblich besonders alt. Und das, was du gerade aufgezählt hast, ist alles richtig, alles gut. Ne? Das ist, ich glaube, das sind gute Rezepte zum Altwerden.
Ja, und auf einer schönen Insel leben habe ich anscheinend auch vergessen. Also kann mir auch vorstellen, wenn ich auf Kreta lebe oder auf Sardinien, da werde ich auch eher alt, als wenn ich irgendwo in Bonn wohne.
War Kreta nicht im letzten Sommer im Prinzip 40 von 50 Wochen am Rennen?
Ach so, ja,
also okay. Ob man so alt werden möchte auf dieser Welt, das Thema hatten wir schon. Es gibt jetzt einen Kritiker. Nicht nur einen, aber einen besonderen, der sagt, die Daten, auf denen das alles beruht, diese sogenannten Blue Zones heißen das. Blue Zones sind Hotspots, wo du besonders alt wirst auf der Erde. Das ist eine Anhäufung von Schrottdaten, sagt er. Und diese Regionen, in denen es besonders viele Hundertjährige gibt, die haben vor allem eins gemeinsam. Erstens, die Menschen sind im Vergleich zu anderen Regionen des Landes arm. Und zweitens, sie haben eine geringere Lebenserwartung.
Hä? Und wie passt das zusammen? Ist ja gut, dass wir den Statistiker hier haben, auf jeden Fall. Also, was ist, wer hat da wieder nicht aufgepasst bei der Auswertung?
Er sagt, das Geheimnis von vielen Hundertjährigen ist schlicht Rentenbetrug. Es gibt gar nicht so viele Hundertjährige, wie man glauben mag. Und nennt dann ein paar Beispiele. Der Typ heißt Saul Newman vom Oxford Institute for Population Aging. Und er sagt, es gibt zum Beispiel die Geschichte aus Tokio, da gab es den ältesten Mann der Stadt und Beamte wollten ihm zum Geburtstag gratulieren und sie haben ihn auch gefunden, allerdings war er schon tot und das seit 30 Jahren. Er war eine Mumie. Er hat seit 30 Jahren im Bett gelegen als Mumie und Verwandte haben seine Rente kassiert.
Nein!
Und er sagte, davon gibt es ganz viele. Es gibt ganz viele Hundertjährige, die zum Beispiel keine Geburtsurkunde haben oder eklatante Unstimmigkeiten bei den Daten, wie mehrfacher Namenswechsel, mehrfache parallele Hochzeiten, Verheiratungen. Und das sind jetzt nicht nur anekdotische Befunde. Die japanische Regierung hat, ist schon ein bisschen was her, 2010 selbst gesagt, von mehr als 230.000 Hundertjährigen fehlt jede Spur.
Nein.
Vermutlich, weil es keine Sterbemeldung gab.
Warte mal, das ist aber, also ich meine, es leben viele Menschen in Japan, aber 230.000 angeblich Hundertjährige.
Ja, die es geben müsste laut Einwohnermeldeamt, findest du nicht.
Boah, das ist aber eine krasse Zahl, weil ich dachte, du erzählst mir jetzt hier von 100 oder so, aber klar, wenn es auch noch diese Blue Zone-Statistiken sind, dann, das finde ich, ich liebe alles daran. Menschen sind so witzig, oder?
Du erinnerst dich daran, dass es in Griechenland vor einiger Zeit finanzielle Schwierigkeiten gab?
Ja, ja.
In diesem Zuge wurden Rentenansprüche geprüft. Mhm. Und die griechische Regierung hat festgestellt, die meisten der über 100-jährigen Rentenempfänger sind tot.
Geil.
Also man muss gar nicht bis nach Japan. Der Newman hat dann noch herausgefunden, dass viele von diesen besonders alten Leuten komische Auffälligkeiten in ihren Daten haben. Zum Beispiel, sie haben am ersten Tag eines Monats Geburtstag oder an durch fünf teilbaren Daten, so 5.5.1905 oder sowas. Was nicht alles darauf hindeutet, sagt er, dass das einfach erfunden ist.
Das ist ja so peinlich. Aber das sind ja dann auch noch schlechte Betrüger. Also das kannst du ja nicht machen, dass du auch noch so ein schlechtes Geburtstag hast. Ja, ich bin am 1.1.1900 geboren, genau. Und jetzt bin ich nämlich so und so viel. Also das ist ja wirklich einfach nur frech. Aber lustig, wenn es funktioniert.
Auch aus Costa Rica, was ich gerade erwähnt habe, weiß man, dass inzwischen 42% der 100-Jährigen sind nicht 100. Also das ist gar kein Langlebigkeits-Hotspot. Und jetzt kommt der Klops obendrauf. Was waren die Faktoren für schönes Leben? Langes, gesundes
Sport
Leben?
Sport und gutes Essen und
was
kein
ist für dich
Alkohol.
Gutes Essen?
Nicht so fettig, nicht so viel Fleisch, Gemüse und Obst und wenig Zucker.
Genau, man sagt ja, oh ja, hier so in Okinawa, ne, die alten Japanerinnen und Japaner, die essen Algen und die machen, die bewegen
Fisch.
Sich viel, angeblich arbeiten sie viel im Garten.
Ja.
Und er sagte, laut offiziellen japanischen Statistiken essen sie dort besonders häufig Schweinefleisch aus der Dose und haben einen gar nicht so guten Body-Mass-Index, die Leute da. Also es ist einfach alles von vorne bis hinten falsch, sagt er. Und jetzt kommt was ganz Verblüffendes. Er hat das als alles zusammengeschrieben, aber es ist nicht veröffentlicht worden. Die Studie liegt seit 2019 rum und wird nicht peer-reviewed.
Warum?
Der Typ selbst sagt, ist ja kein Wunder, wenn er hier sein eigenes Fachgebiet angreift, wenn er ein Badass der Altersforschung ist. Ich weiß nicht genau, was ein Badass ist, aber ich glaube, wir kommen darauf zu sprechen.
Das klären wir gleich, ja.
Und er sagte, das ist ja nicht ganz abwegig, dass er damit für Aufsehen sorgt, weil es gibt Altersforscher, die zig Studien veröffentlicht haben, die Firmen gegründet haben für gesundes Altern und so. Die verkaufen Zertifikate an Städte, dass man hier besonders gut lebt im Alter und so. Und da will natürlich keiner jemanden, der in den Pool pisst. Und er schreibt in seinem Paper selber, wenn in einem anderen Bereich eine ähnliche Rate an gefälschten Daten entdeckt würde, wenn zum Beispiel sich rausstellen würde, dass 17% der vom Hubble-Teleskop entdeckten Galaxien erfunden sind, dann würde ein großer Skandal folgen in der Demografie, aber eher nicht.
Das ist also die traurige Nachricht daran, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe auch damals irgendeine Streaming-Doku dazu geguckt, über diese Blue Zones und wo dann diese ganzen Omachen und so gezeigt wurden auf Hokkaido oder Okinawa, die dann da ihr Gemüse ernten, ne, und irgendwie schon gekrümmt laufen, aber sich trotzdem besser bewegen können als ich. Aber es ist ein Riesenmarkt. Hä, ich habe aber noch mal eine Rückfrage gerade. Das war, glaube ich, Griechenland oder wo? Der eine Faktor ist, dass die Leute diese Rentenansprüche für bereits tote Verwandte irgendwie einkassieren.
Mhm.
Und was war das andere? Da leben Leute und sind aber eigentlich gar nicht 100. Hast du das auch so gesagt?
Das war in Costa Rica, genau. Die haben beim Alter gelogen.
Ja, und warum sollten sie das machen?
Keine Ahnung.
Okay.
Also ich frage mich auch, offensichtlich haben mehrere Leute beim Alter gelogen. Und ich kenne das aus der Jugend. Bist du denn schon 18? Ja, klar. Ich glaube, das haben wir alle mal gemacht.
Ja, aber wir hatten ja einen Grund.
Aber ich zum Beispiel würde jetzt nicht sagen, ah, klar bin ich schon 50. Also irgendwann kippt es. Irgendwann ist es nicht mehr cool, sich älter zu machen.
Ja, aber es scheint ja anscheinend cool zu sein, über 100 zu sein, oder? Das ist doch genau das Gegenteil.
Das klingt schon geil, oder? Nicht, ich bin nicht 98, Alter, ich bin 100.
Ja.
Zieh das mal rein.
Man denkt ja so, wow, ganz schön badass. 230.000 komme ich aber immer noch nicht drauf klar, so. Aber das, also für mich erklärt das gerade total viel, weil ich war ja in Japan letztes Jahr. Ich war zwar nicht auf Okinawa, aber ich war in Tokio und da gab es halt kein Gemüse. Ne? Ich bin als Vegetarierin dann völlig aufgeschmissen gewesen in dieser riesigen Stadt, weil es gab die ganze Zeit nur Fleisch. Nudelsuppen, nur mit Fleisch, mit Rinderbrühe oder irgendeiner Fleischbrühe auf jeden Fall. Und wenn irgendwas an Gemüse da drin war, waren das halt Frühlingszwiebeln vielleicht oder so. Das war's. Damit kannst du nicht 100 werden, sag ich.
Ich finde auch die Motivation komisch. Alle wollen alt werden, aber keiner will alt sein.
Doch, du willst alt werden, aber gleichzeitig noch fit sein. Also du willst alt sein und jung gleichzeitig. Jung, frisch, gesund.
Alt und jung gleichzeitig.
Ja.
Klingt nach einem guten Spagat. Sehr, sehr ambitioniert. Von allem das Beste.
Schreiben wir ein Buch dazu. So, nächste Kategorie. Ich finde auch eine Rubrik, die wir einführen sollten. Veröffentlichungen, bei denen wir uns fragen, ob sie durch die Peer Review noch durchkommen. Also wir haben jetzt hier einen Preprint. Und es ist noch nicht von der Wissenschaftswelt abgesegnet. Aber ich glaube, es ist auch eh wichtiger, dass es erstmal von uns und von der Fucked Up Community abgesegnet wird. Deswegen der Titel der Studie: What it means to be a true badass.
A good question.
A good question.
Ja.
Ja.
Was, also ich habe eine vage Vorstellung, was das sein könnte.
Was ein Badass ist? Was fällt dir denn als erstes ein, wenn du das Wort Badass hörst? Also Google übersetzt es mit knallhart, wenn es jetzt als Adjektiv ist.
Ja. Ich hätte jetzt gesagt, aber das klingt auch nach der Formulierung aus den 70ern, irgendwie ein schlimmer Finger. Irgendwie. Aber auch ein bisschen cool. Also nicht.
Ah ja.
Nicht, ne?
Also auch eine positive, du hast auch eine positive, ja, Assoziation mit Badass, ja? Nicht nur.
Ja, negativ. Also von wegen, ist keine aufrichtige, tolle Person, aber irgendwie doch gerechtfertigt. Verstehst du? Ich weiß nicht genau.
Also. Es ist total spannend. Ich habe mir über sowas früher nie Gedanken gemacht, aber wenn du einen bestimmten Begriff hast, hat ja jeder ein anderes Bild davon manchmal, ne? Und darum geht es auch ein bisschen in der Studie.
Oh, das ist sehr deep, sehr sprachphilosophisch.
Sehr badass, ich weiß. Ich habe auch mal geguckt, so, okay, wenn ich jetzt badass google, was kommt dabei raus, ne? Und ich bekomme Bilder von, also das erste Bild, was ich bekommen habe, ist von irgendeinem Dude, der irgendwie in einem dunklen Raum ist, aber gleichzeitig eine Sonnenbrille auf hat, sich eine Zigarre gerade mit so einem, wie heißen diese Feuerzeuge?
Ein Zippo, oder?
Ja, genau, so ein Zippo, genau.
Ja, das meinte ich mit Richtung schlimmer Finger.
Ja, das ist ein schlimmer Finger. Ist echt eine tolle Bezeichnung. Und dann gibt es noch irgendwelche peinlichen präfeministischen T-Shirts für Frauen. Mit einer Aufschrift ist Badass Babe. Auch eine gute Übersetzung ist ein Tu nicht gut. Lesen wir gerade von unserem Redakteur. Wertet das selber. Jeder hat ja eine eigene Begrifflichkeit dafür.
Ich glaube, in der Zeit hatte man auch mehr Bedarf daran, solche Leute irgendwie sprachlich an den Pranger zu stellen. Die Tatsache, dass wir heute keine gute Übersetzung für Badass haben, spricht nicht nur für die Globalisierung, sondern auch vielleicht einfach, dass es uns egal ist, dass wir gar kein Wort brauchen, aber schlimmer Finger, tu nicht gut.
Ja, ich habe auch die, also wir haben jetzt noch gar nicht über die Studie geredet, aber ich habe auch die Beschreibung gefunden, someone who never looks back at an explosion. Also jemand, der sich niemals umdreht, wenn eine Explosion hinter ihm ist. Das ist auch ein Badass.
Das passt so in die Richtung so cool, wie ich gerade cool, gesagt, ja, habe, ne? Irgendwie.
So, ja. Die Motivation von so einem Cognitive Scientist, wie würdest du das übersetzen?
Kognitionswissenschaftlerin
in dem Fall. Brenna K. Nguyen und Michael.
Das ist sehr, sehr schwierig zu übersetzen.
Michael Prinzing, ein Psychologist, wie würdest du das auf Deutsch sagen? Psychologe.
Das weiß ich nicht. Könnte mir fast vorstellen, da muss man echt der Badass sein, um da sich eine Formulierung aus dem Ärmel zu schütteln.
Okay, die haben sich als Motivation auch irgendwie, weil es in der Studie auch ständig kommt, zwei Personen, nicht fiktive, sondern echte Figuren, die beide als Badass bezeichnet werden, aber sehr unterschiedlich sind. Das sind zum einen Genghis Khan und zum anderen.
wäre nicht meine erste Wahl gewesen.
Ja, meine auch nicht, aber okay. Und zum anderen Malala Yousafzai, das ist diese Kinderrechtsaktivistin, die irgendwie mit 11 von einer terroristischen Organisation irgendwie dreimal ins Gesicht geschossen wurde. Kennst du die noch? Die hat auch, glaube ich, einen Friedensnobelpreis, ja, oder so bekommen und setzt sich halt immer noch für Menschenrechte und so ein. Bei der hätte ich auch gesagt, die ist auf jeden Fall truly badass, weil die lässt sich ja wirklich gar nicht aus der Fassung bringen. Also wahrscheinlich schon, aber geht trotzdem weiter ihren Weg. Also die ist auf jeden Fall sehr, sehr tough. Und Genghis Khan,
Tough, das ist ein gutes Wort. Tough, ja.
Ja, das sind toughe Figuren. Beide kann man Badass nennen. So, und das ist aber seltsam, weil die sind ja irgendwie auch beide offensichtlich sehr unterschiedlich. Genghis Khan und Malala. Deswegen, gut, fragen wir doch mal die breite Bevölkerung, was sie unter dem Begriff Badass so für Assoziationen haben. Also gab es einen Online-Fragebogen in dieser Studie, über 2000 Befragte. Und es wurden bestimmte Szenarien oder Sätze denen vorgelegt, zu denen sie dann sagen sollten, ja, das klingt für mich badass oder diese Aussage klingt für mich sehr, sehr richtig oder diese Aussage klingt für mich irgendwie gar nicht richtig. Also so auf das ist sozusagen die Experimentgrundlage. Dann gab es 4 unterschiedliche Experimente und ein Beispiel davon möchte ich hier gerade mal vortragen. Da geht es um 2 fiktive Persönlichkeiten, die heißen Mark und Darius. Und es sind beides Sicherheitskräfte, die jetzt zum Beispiel eine Bank bewachen.
Wachleute.
Genau. So, und die sind beide auch sehr unterschiedlich. Und das ist in einem Text einmal formuliert für die Leute, die befragt werden. Marks Aussehen wirkt aufgrund seiner großen, es ist der Text, ne? Einmal übersetzt, wirkt aufgrund seiner großen, muskulösen Statur ein wenig einschüchternd, bewältigt mühelos die physischen Aspekte der Arbeit, hebt mühelos schwere Gegenstände während seiner Banksicherheitsübungen und geht mit körperlichen Beschwerden auch sehr gut um. Er ist ein rauer, harter Typ, der oft Sonnenbrille und Lederjacken trägt. Das, ja, klingt natürlich, klingt es badass oder nicht, I don't know. Andererseits ist Darius' Aussehen, das ist dann die andere fiktive Figur, überhaupt nicht bedrohlich. Da er ein kleiner Schwächling ist, braucht er oft Hilfe bei Aufgaben, die körperliche Kraft erfordern, wie zum Beispiel beim Schließen des Tresors, wenn die Bank schließt. Er ist klein und schlaksig und trägt normalerweise eine dicke Brille und abgetragene Sweatshirts. Das ist die Beschreibung von den beiden Figuren, die man dann bewerten soll, wie badass sie sind, äußerlich.
Moment, Moment, ich muss gerade mitschreiben, weil das sind zwei super Protagonisten, ja, für meinen, okay, Pitch mit den Kakerlaken. Weil wir wissen ja beide, dass man immer zwei solche, also man braucht beide,
ja,
Seiten.
Ja, ja. Und also, aber trotzdem, Darius muss ja irgendwie einen Vorteil haben, oder? Irgendeine Stärke.
Er kann ja auch Badass sein durch Handlung. Er muss ja nicht Badass sein durch körperliche Anwesenheit.
Sehr gut, Ineas. Genau, das ist es nämlich.
Ich komme dem Rätsel auf die Spur.
Das ist es nämlich, denn es steht weiter geschrieben, dass Darius einen sehr guten moralischen Kompass hat. Er steht immer für das Richtige ein. Er ist von seinen Entscheidungen überzeugt und er geht auch notwendige Risiken ein, um die Bank zu beschützen. Warum auch immer es eine Bank sein muss, ist ja egal. Und im Gegensatz dazu ist Mark, der ist ja sehr, sehr stark und so, ne, wird ja schon beschrieben, dass er halt optisch oder äußerlich sozusagen eine sehr, sehr taffe Figur ist. Der ist nicht so gut in diesen Dingen, wenn es um diesen Job geht. Also es fällt ihm schwer, das ist wieder jetzt der Text, selbstständig zu denken. Und er liegt oft dem sozialen Druck. Ihm mangelt es an Selbstvertrauen und er ist sich seiner Fähigkeiten oft nicht sicher. Das ist die schlechte Seite von Mark, der arme Mark. Und dann kommt eben die Befragung, ist Mark ein Badass? Ist Darius ein Badass? Dann werden auch die Statements irgendwie so formuliert, weil das ja nicht so einfach ist, einfach sozusagen, ist er ein Badass oder nicht. Ne? Da gibt es so Konzepte, dass man sagt, einerseits ist er ein Badass, aber wenn man nochmal drüber nachdenkt, was ein Badass eigentlich ist, dann könnte man auch sagen, er ist nicht wirklich ein Badass. Also das sind so ganz weirde Formulierungen, mit denen man dann eben bei den Befragten irgendwie rauszufinden, wie Badass ist diese Figur, die wir da gerade beschrieben haben. Ja, und das Ergebnis ist, dass es für Badass-Kriterien zwei gibt. Es gibt also zwei Ansätze, ob jemand Badass ist oder nicht. Gute Nachrichten für uns, Ineas. Wir können uns also in einer dieser Kriterien entwickeln, wenn du überhaupt ein Badass sein möchtest. Ich weiß nicht, wie viel Motivation du dazu hast. Aber entweder ist es das Äußerliche mit körperlicher Stärke und so, weil da wurde Mark schon sehr gut eingeschätzt, dass er ein Badass ist, äußerlich auf jeden Fall. Aber das Innerliche, also moralische, ja, Belastbarkeit, Charakterstärke, Mut.
Mark ist stark, konnte ich mir gut,
genau,
merken.
Genau, es sind also beides Badass-Figuren, auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Also man kann auch ein Badass sein, wenn man nicht, weiß ich nicht, einen krassen Bizeps hat oder so. Und das ist sehr, sehr interessant.
Aber nur unter den Befragten.
Unter den Befragten, genau. 2000 Leute, das ist jetzt eben das Problem an so Studien, ne? Die müssen jetzt nochmal irgendwie, es muss sich nochmal genauer angeguckt werden, ob diese Befragung oder so auch wirklich sinnvoll war. Aber für mich ist auf jeden Fall schon sehr, sehr klar, dass diese Definition, das haben wir beide ja eben selber auch schon gemerkt, einfach nicht so klar definiert ist. Also du kannst es an bestimmten Sachen festmachen, aber eben zum Beispiel nicht nur an Äußerlichkeiten. Und das ist irgendwie total cool, weil früher war Badass ja tatsächlich eher so ein negativ behaftetes Wort, aber niemand würde ja sagen, dass Malala Yousafzai irgendwie eine schlechte Person ist. Deswegen kann man halt sehen, dass sich so die Wahrnehmung der Gesellschaft, wie man solche Begriffe benutzt, auch irgendwie ändern kann. Also es kann auch auf einmal positiv sein, so ein Badass zu sein. Was ich irgendwie auch bei anderen Begriffen manchmal kenne, zum Beispiel bei Nerd oder bei Bitch.
Ja.
Eine Bitch ist ja erstmal irgendwie was, ja, Schlechtes, aber ich habe das Gefühl, dass in der Popkultur immer öfter irgendwie das Wort Bitch auch irgendwie als ein positives Wort genutzt wird.
Da muss ich also aufpassen. Da fühle ich mich nicht ganz sicher
beim Sprachgebrauch. Wenn man sich selber so bezeichnet. So.
Ich habe nicht ganz verstanden, was am Darius jetzt Badass ist. Also Badass im Sinne von tough. Er ist halt klein und schmächtig, aber hat das Herz am rechten Fleck und trifft auch richtige Entscheidungen,
das
oder
süß.
Was? Was ist denn daran Badass?
Naja, also es gibt eben diese innerliche Badassness, das ist eben moralische Belastbarkeit, Charakterstärke, Mut, dass du immer das Richtige tust und auch sozialem Druck widerstehen kannst und trotzdem das Richtige tust und dass du halt schwierige Herausforderungen annehmen kannst. Das kannst du ja alles machen, ohne jetzt irgendwie, auch wenn du irgendwie so ein Lauch bist, weißt du, kannst du ja auch so sein. Und dann bist du einfach innerlich ein Badass. Also die Definition Badass gilt nicht nur für Äußerlichkeiten, sondern kann auch was Innerliches beschreiben.
Ja, okay, so. Verstanden. Vielleicht habe ich auch mit einem tollen Umfeld gesegnet. Für mich waren das recht normale Eigenschaften, wo ich nicht sagen würde, oh, der ist aber tough. Ja. Aber was macht eine positive Bitch aus?
Da müssen wir, glaube ich, mal in...
Möchte ich gerne wissen für mein nächstes Bewerbungsgespräch.
Da müssen wir mal in bestimmten Songtexten irgendwie nachlesen. Die Definition muss ich noch raussuchen. Vielleicht kann das ja die Folgestudie sein. Hier war der Titel, genau. What it means to be a true bitch. Mal sehen, ob es das durch die Peer Review schafft, weiß ich nicht. Ja, da haben wir wirklich wieder sehr interessante Sachen gelernt. Also es gibt bald auch in ihrer Stadt ferngesteuerte Kakerlaken. Sind sie badass genug, um trotz dieser Plage über 100 Jahre alt werden zu können? Das ist doch eine gute Zusammenfassung der Themen.
Perfekt. Dann bis bald, Leute. Macht's gut.
Ja, bis dann.
Redaktion Christoph König und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Wenn dein Leben einen Soundtrack hätte, wie würde der klingen? Wäre da Magie? Eine versteckte Botschaft? Oder vielleicht einfach Abenteuerlust? Ein Score, das ist die Musik, die extra für einen Film komponiert wird. Ja, und diese Melodien, die begleiten uns alle, seit Jahren, durch gute Zeiten oder auch schlechte. Aber warum bedeuten sie uns so viel? Warum löst Filmmusik so starke Gefühle aus? Und mit welchen psychologischen Tricks arbeiten Komponisten? In Scoresnacks erwecken wir die größten Szenen der Filmgeschichte zum Leben und nehmen sie musikalisch auseinander. Das Beste aber ist, du kannst mir deinen Lieblingsfilm oder deine Lieblingsfilmmusik einfach schicken und erfahren, warum gerade dieser Score dir nicht mehr aus dem Kopf geht. Ich bin Malte, der Host von Scoresnacks, die Musik deiner Lieblingsfilme. Jeden Freitag in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.